Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Vorab, falls wir etwas komisch klingen sollten, dann liegt das daran, dass wir auch im Homeoffice arbeiten und diese Episode per Skype aufnehmen. Hauptsache raus, das denken und vor allem fühlen sicher viele von uns immer drängender nach Wochen Corona-bedingter Einschränkungen und erst recht im Hinblick auf die eigene Urlaubsplanung. Wenn Reisen nicht oder nur innerhalb Deutschlands möglich sind, dann wird auf einmal Camping als einfache, spontane und preiswerte Urlaubsform sehr interessant werden und damit auch die Zelte, die bei vielen Discountern jetzt gerade extrem günstig auf den Tischen liegen. Viel Platz, ein Dach über dem Kopf und das Ganze für 40 oder 80 statt für 400 oder 600 Euro? Da wird vielen die Hand zucken. Aber was ist von solchen fast schon geschenkten Zelten zu halten? Oder besser, wie lange werden sie halten und dicht halten? Dieser Frage ist unser Ausrüstungsexperte Frank Wacker in Zusammenarbeit mit dem WDR-Verbrauchermagazin Markt auf den Grund gegangen. Hallo Frank.
Hallo Mario. Hallo zusammen.
Frank, was hast du genau gemacht mit den Zelten? Oder worum ging es in der ganzen Geschichte?
Also letzten Endes habe ich mit den Zelten das gemacht, was wir auch mit den teureren Zelten machen, die wir sonst testen. Ich habe sie natürlich alle aufgebaut. Ich habe sie gewogen. Wir haben sie ausgemessen. Sie standen mehrere Tage im Regen. Wir haben dann zusätzlich noch eine Startberegnung gemacht, die letzten Endes einen Wolkenbruch simuliert, wie man ihn im Sommer häufiger hat, wenn ein Gewitterregen runterprasselt. Und diese Startberegnung, die ist deswegen wichtig, wenn die Tropfen mit großer Wucht auf den Boden aufprallen, dann springen sie auch ab. Und dann kommt natürlich auch Wasser an Stellen hin, wo es jetzt bei so einem leichten Regen eben nicht hinkommt, wenn es nur am Außenzelt runterläuft und abtropft. Und wir haben die Zelte auch absichtlich eben auf keinem weichen Boden aufgestellt, sondern auf einem steinigen Boden, aber eher runde Kiesel, weil wir halt wissen wollten, was passiert mit den Böden, wenn die ein bisschen beansprucht werden.
Das ist ja ein realistisches Szenario. Also die wenigsten Campingplätze haben im Sommer ja noch irgendwie einen dichten, weichen Rasen, auf dem man wie auf einer Matratze liegt, sondern es ist ja eher eine trockene, eine steinige Angelegenheit oft.
Ja. Genau, und dann kommt auch das noch mit rein. Also man schleppt ja auch Schmutz, Sand mit ins Zelt rein. Das wirkt wie Schmirgelpapier und das ist einfach eine starke Beanspruchung fürs Material.
Und wie viele Zelte hast du getestet und von welchen Discountern oder von welchen Geschäften?
Es waren drei Zelte. Es war ein Lidl-Zelt dabei. Das ist so für 3 bis 4 Personen angegeben, für 40 Euro. Von Quechua waren ein 3-Personen-Zelt dabei, das auch 40 Euro kostet. Das ist die Eigenmarke von Decathlon Quechua. Und dann war noch von High Peak ein Zelt dabei, auch für 3 Personen. Es war ein Auslaufmodell, das kostet normal über 100 Euro, gibt es aber derzeit für knapp 70 Euro.
Also ungefähr 40 bis 70 Euro war die Preisspanne.
Genau, ja. Genau. Und das liegt natürlich deutlich unter den Preisen, die wir sonst haben. Deshalb war ich auch sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Was ist rausgekommen?
Ja, also das erste Mal, wenn man sich so die Zelte anschaut, dann denkt man so, ach, das sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus und staunt dann auch als Testredakteur, wie es möglich ist, eben so ein Zelt wie das Lidl-Zelt für 40 Euro anzubieten. Ich habe dann aber ganz schnell beim Aufbau schon gemerkt, da dachte ich, boah, ich bin echt froh, dass ich die Zelte nicht bei Wind und Regen auf Tour aufbauen muss. Also beim Lidl-Zelt ist zum Beispiel so, das ist dieses klassische Außenzelt zuerst Aufbauprinzip. Also das Innenzelt ist eingehängt, im Außenzelt gibt es Kanäle, da wird das Gestänge eingeführt und alles in einem Rutsch aufgestellt. Und während bei uns die hochwertigen Zelte Alu-Gestänge haben, die halt außen komplett glatt sind, sind die Fiberglaszelte der günstigen Zelte, die besitzen Verbindungshülsen, die eine Kante haben. Und diese Kanten, die haken an jedem Segment. haken die beim Einführen. Also da muss man dann drüber friemeln und das reinfügen. Und was jetzt bei einem hochwertigeren Zelt halt in 2 Minuten erledigt ist, und wo man sich freut, wie gut es reinflutscht, das ist da eher mit dem schönen nervigen Einfädeln.
Ja, glaube ich,
dann hat man auch gemerkt, und wenn dann das Zelt steht, das ist ein relativ dünnes Gestänge bei so einer großen Kuppel, man merkt einfach, dass das Gestänge auch nicht so viel Spannung hat. Also, was dann auch zeigt, es ist einfach kein windstabiles Zelt. Wir haben keinen Sturm gehabt, aber während sie standen, hat schon ein bisschen leichte Böen gehabt und da hat man dann schon gemerkt, wie das Gestänge schon weggedrückt wird, was bei unseren Zelten nicht passiert. Und die anderen beiden Zelte, das waren Kuppelzelte mit Innenzelt zuerst aufbau, also stellt man den Innenraum auf und dann wird das Überzelt drüber gelegt. Beim High Peak kann man das Überzelt gar nicht sauber am unteren Ende vom Innenzelt einhaken, sondern muss es zusätzlich noch mit Heringen abspannen. Und auf Tour ist ja oft so, man hat nicht immer Böden, wo man Heringe ohne Ende reinbekommt, wo man einfach froh ist, wenn es ein paar Heringe gibt, die vernünftig halten. Und dann hast du ein Zelt, wo du das Innenzelt abspannen musst. Du musst zusätzlich aus dem Außenzelt noch mit Heringen rausspannen. Das ist schon lästig. Und dann fehlen auch Fixierungen vom Außenzelt am Innenzelt, auch direkt am Gestänge, was sich auch auf die Windstabilität auswirkt. So den besten Eindruck hat er beim Aufbau des Quechua-Zelt von Decathlon gemacht, das deutlich wertiger wirkt, als man bei den 40 Euro vermuten würde. Das hat mich selber wirklich erstaunt und positiv überrascht.
Kann 70 Euro war das, gell? 70?
Nee, 40 kostet das.
Also das Decathlon kostet 40? Ah ja, okay.
Ja, da bin ich, da habe ich echt so gedacht, so wow.
Okay.
Schon richtig gut gemacht. Genau. Und als die Zelte dann standen und ich erstmal so reingeschaut habe, da dachte ich dann schon so, wow, die sind aber sehr überambitioniert, was die Raumverhältnisse angeht.
Was meinst du damit?
Ja, so 3 Personen, also in der Regel ist schon so, wenn bei vielen 3-Personen-Zelten, das ist von vornherein klar, dass sie sich nur für 2 Personen eignen, wenn man einigermaßen Komfort möchte. Aber das wirkt sich schon alles so ein bisschen beengt. Und wir machen es bei unseren Zelttests so, wir messen nicht nur die Grundfläche, sondern wir messen auch die Fläche und die Maße in 30 Zentimeter Höhe. Kann man sich ganz einfach vorstellen. Wenn ich eine Pyramide habe mit 2x2 Meter Grundfläche und ich habe eine Kuppel oder einen Quadrat mit 2x2 Meter Grundfläche, dann haben die gleiche Grundfläche, aber in 30 Zentimeter Höhe, eine komplett andere Raumausnutzung.
Ja, klar, natürlich.
Und das ist der Grund, warum wir das machen. Und da stellte sich dann zum Beispiel beim Decathlon-Zelt oder beim High-Peak-Zelt heraus, dass die nur 1,70 Meter Liegelänge haben.
Also, okay.
Ja, genau. Also, jetzt, ich bin nicht groß, aber wenn ich mich da reinlege mit dem Schlafsack, dann drückt sowohl mein Kopf als auch das Fußteil gegen das Innenzelt und drückt das Innenzelt gegen das Außenzelt. Und das Prinzip bei diesen Zelten ist ja, dass man ein atmungsaktives Innenzelt hat, die Feuchtigkeit, die wir über Nacht ausgeben oder die vielleicht auch ein bisschen nasse Sachen, die man zum Trocknen drin hat, abgeben. Die kann durchs Innenzelt entweichen, schlägt sich dann aber am Außenzelt nieder. Stand das Kondenswasser, was oft von Anfängern fälschlicherweise auch dann, die denken dann, das Zelt ist undicht. Das ist einfach Kondenswasser. Wenn ich jetzt eben mit dem Schlafsack das Innenzelt gegen das Außenzelt drücke, dann kommt natürlich das Kondenswasser, das durchnässt man natürlich dann den Schlafsack.
Ja, klar.
Und man kann es ein bisschen, wenn man die Zelte nur als 2-Personen-Zelte nutzt und sich dann diagonal legt, kann man das etwas ausgleichen. bei uns ist in der Regel so, dass die Zelte, also gute Zelte, haben mindestens 1,90 Meter. Es gibt auch Zelte, die über 1,90 Meter Liegelänge haben.
Ja, okay. Und was ist bei euren Beregnungstests rausgekommen?
Ja. Da war ich auch erstmal positiv überrascht, weil bei dem leichten Regen ist nicht so arg, also da fiel erstmal nicht so viel auf. Mhm. Als es dann aber kräftig geregnet hat, da hat man gemerkt, dass es beim Lidl-Zelt, dass es da im Zenit reintropft, da stelle ich dann fest, dass ein Nahtband, mit dem die Nähte von innen bei allen drei Zelten versiegelt sind, damit es eben nicht durch die Nahtlöcher durchtropft, das war unsauber angebracht, also auf 5 cm Strecke. Und das hat dann bei stärkerem Regen eben wirklich dazu geführt, dass es aufs Innenzelt getropft hat und auch etwas ins Innenzelt reingetropft hat. Dazu muss man aber sagen, das ist natürlich ein Verarbeitungsfehler, der letzten Endes natürlich also ein Garantiefall.
Und kann in den besten Familien vorkommen, oder?
Genau. Also das kann immer mal passieren. Die Produkte, die werden von Menschen gemacht und ein Autohersteller, der hat das mal so formuliert, fand ich sehr nett. Wir sind nicht perfekt, wir lassen es euch wissen, wenn es wir sind, dann könnt ihr uns einweisen. was die Fehlerquote angeht. Das wird ja, das genau. Und es stellt sich dann aber bei der Starkregensimulation stellt sich dann auch noch raus, dass es beim High-Peak-Zelt an der Bodennaht reinkommt. Und zwar, weil eben die Tropfen dann, das Überzelt überdeckt zwar diese Bodennaht, aber weil die halt vom Boden abspringen, landen sie auch da. Und dann tropft es halt rein. Wenn dann zum Beispiel das Zelt schief steht, dann kann es schon auch ins Innenzelt regnen. Der WDR hat den Hersteller angeschrieben. Die haben dann gesagt, ja, das ist in dieser Preisklasse einfach nicht möglich, diese Naht auch noch abzukleben. Man sollte das Zelt mit weniger Spannung aufbauen, was eigentlich völlig konträr ist zu dem, was wir machen, weil nur wenn die Zeltstruktur ordentlich Spannung hat, steht sie auch so oben im Wind. Ja, ja. Man kann sich aber, das ist aber eine Stelle, die kann man einfach mit Nahtdichter zukleben, braucht eine Viertelstunde, Nahtdichter kostet unter 10 Euro, die Mühe sollte man sich halt, machen. Genau, und Decathlon, das war bei der Beregnung von oben komplett dicht. Das ist allerdings so, das ist wenn man da den Eingang aufmacht, den Außenzelteingang, also vom Vorraum, dann tropft es ins Innenzelt. Den kann man nur im unteren Drittel aufmachen, also wenn man regensicher rein und raus möchte, da sollte man schon jung und fit sein. sonst wird's unangenehm.
Da muss man den Kriechgang schalten.
Genau. Das liegt aber an der Konstruktion. Bei den anderen beiden Zelten handelt es sich ja auch um Kuppelzelte. Die haben aber zusätzlich einen dritten Bogen vorne im Vorraum, der natürlich einen regensicheren Platz kreiert. Der fehlt halt beim Decathlon-Zelt.
Ja, okay. Und das nächste war dann die Dichtigkeit des Bodens, gell? Das
ist genau.
Wie viel reinkommt und wie stabil die sind.
Genau, also die im Neuzustand halten alle Böden das Bodenmaterial dicht. Die Nahtproblematik habe ich schon angesprochen. Wir haben aber tatsächlich gemerkt, dass sowohl beim Lidl-Zelt als auch beim Decathlon-Zelt, dass dort schon nach diesem einmal Aufbauen des Zelts simuliert für eine Nacht bewohnen, dass auf diesem felsigen Boden das Material so stark in Mitleidenschaft gezogen wird, dass es punktuell undicht ist.
Das kann man.
Genau, also man kann ja die Wassersäule messen. Die lag dann beim Decathlon-Zelt bei etwa 1300, beim Lidl noch ein bisschen niedriger an den Stellen. Das ist zwar laut DIN-Norm gilt ein Material ab 1300 mm als dicht. Das trifft aber auf einem Bodenmaterial nicht zu, weil einfach durch den Druck da mehr entsteht. Es müssen nicht manche Leute sagen, das müssen mindestens 8000 mm Wassersäule sein, weil wenn dann 80 Kilomann mit seinem Knie drauf kniet, dann entsteht so viel Druck. Unsere Erfahrung zeigt, dass es nicht so ist. Also beim Highpeak ist es zum Beispiel so, das hat 2000 mm Wassersäule. Da kann man maximal Druck drauf bringen und da kommt nichts durch. Das hat was damit zu tun, dass halt auch ein Teil vom Wasser auch im Boden verdrängt wird. Das simulieren wir, da füllen wir eine Wanne mit Wasser, legen Stoffreste rein, das ist dann wie nasser Boden, der richtig so durchtränkt ist und dann kann man eben richtig drin rumlaufen, knien und auch das Knie rotieren und sich bewegen und da passiert eben nichts. Und das könnte schon ein Indiz dafür sein, warum das High-Peak-Zelt eben auch teurer ist als die anderen beiden Zelte, weil das Bodenmaterial eine hochwertigere Beschichtung besitzt, die eben abriebfester ist. Wir haben also auch die Hersteller wurden daraufhin vom WDR auch angeschrieben. Der Kommentar von Lidl war, dass sie das Material im Neuzugang beim TÜV Süd getestet haben und dass es in Ordnung war, haben wir auch festgestellt. Aber sie haben eben nicht den Abriebtest gemacht.
Ja.
Und wir wissen halt, ich meine, wir testen seit über 25 Jahren, testen wir Zelte für Outdoor und haben ja auch andere beschichtete Materialien, sei es bei Jacken. Oder wasserdichte Packsäcke. Da zeigt einfach unsere Erfahrung, dass es eben genau auf diese Abriebfestigkeit, die Langlebigkeit ankommt, dass das der große Unterschied ist. Dass ich im Neuzustand manchmal wirklich super Werte erreiche und dann kommt ein bisschen Belastung und das war's dann. Decathlon, die haben gesagt, also klar, es können auch mal Fehler passieren. Können sie nicht beurteilen, solange sie das Zelt nicht sehen. Finde ich eine sehr kluge Formulierung. Sie haben aber auch gesagt, dass diese Zelte auch nur dafür gedacht sind, dass man sie auf weichem Grasboden aufstellt.
Okay.
Da muss jeder für sich entscheiden.
Ja, genau, was er macht.
ob er das macht, ist ja vorhin angesprochen, dass unsere Zeltplätze im Sommer eben keine Golfrasenqualität
haben.
Und die andere Problematik ist eben das, wenn dann Schmutz von innen reinkommt, das Material halt abreibt.
Ja.
Und das kann auch ein weicher Boden nicht verhindern.
Das heißt aber, wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe 40 Euro aus, dann gäbe es ja schon vielleicht auch noch die eine oder andere Methode, um diese Nachteile auszugleichen, oder?
Genau.
Also man kann runterlegen oder irgendwie.
Genau. Es gibt ja im Baumarkt, gibt's ja außer Gewebeplan, kostet auch keine 10 Euro, die drunterlegen. Ich würde es halt so machen, also beim Drunterlegen darauf achten, dass die Gewebeplane nicht übers Außenzelt rausreicht, dass wenn Wasser vom Außenzelt runtertropft, dass das halt nicht auf die Gewebeplane tropft und dann um das Zelt läuft, sondern wirklich gucken, dass die schlüssig mit dem Boden abschließt. Und dann natürlich auf keinen Fall Schuhe im Zelt anziehen. Das sollte man auch bei teuren Zelten nicht machen. Den Zeltplatz penibel nach scharfkantigen Gegenständen absuchen und halt sich wirklich überlegen, was nehme ich ins Innenzelt mit rein. Also wenn ich jetzt den Rucksack draußen auf sandigem Boden abstelle und dann nehme ich ihn ohne abzuwischen ins Innenzelt mit rein, das ist mal grundsätzlich keine gute Idee, aber bei den Zelten wirkt es sich halt noch dramatischer aus als bei einem teureren Zelt.
Was denkst du über die Lebensdauer von solchen Zelten? Also das klingt jetzt ja schon nach einer relativ begrenzten Lebensdauer.
Also gerade das mit dem Bodenmaterial bei Lidl und bei Decathlon, das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt. Weil letzten Endes, also wenn sich jetzt jemand ein teureres Zelt leisten könnte und der kauft sich ein Zelt für 40 Euro, da muss ich dann sagen, gut, okay, so ist halt, wenn man am falschen Ende spart, aber wenn jetzt jemand wirklich für diese 40 Euro spart und sich dann ein Zelt kauft, dessen Lebensdauer sich auf eine Handvoll Anwendungen reduziert, das finde ich dann, oder ein Dutzend, das finde ich dann schon krass. Und ich weiß aus meiner Geschichte, also ich hab auch mit so einem Zelt angefangen als Kind, das auch im Garten übernachtet. Und das Zelt hat exakt 3 Übernachtungen überstanden, dann kam ein Gewittersturm und dann hat das Zelt zerfetzt. Und dann gab's ein neues.
Und damit war deine Profession geboren. Dem musstest du auf den Grund gehen.
Nee. Hat sicherlich auch eine Rolle mit bei ihnen getragen. Und die ersten Nächte, das war cool, das war super. Also ich kam mir vor wie wieder Super Trapper in meiner Hütte. Und das mit dem Sturm, das war dann schon ernüchternd, aber letzten Endes natürlich auch erhellend, weil da habe ich dann schon verstanden, warum Hersteller von Outdoor-Zelt, die natürlich viel, viel teurer waren, wie mein Gartenzelt, warum die eben auf diese Windstabilität auch so eingehen. Und da hat definitiv Decathlon den besten Job gemacht, was die Windstabilität angeht. Weil man sieht, dass die Abspannpunkte auf der richtigen Höhe platziert sind und sie lassen sich auch am Gestänge fixieren. Das ist ganz arg wichtig.
Was denkst du denn, für wen taugen diese Zelte? Also wer könnte daran Spaß haben oder vielleicht wer hat daran garantiert keinen Spaß?
Also die Idee beim WDR war eben genau die, jetzt zu der Zeit, man ist zu Hause, kann ich weg, Kinder möchten mal im Garten übernachten, reicht dafür ein Zelt für 40 Euro? Da sage ich, ja, um das mal auszuprobieren, reicht es. Und wenn ich eben diese vorhin angesprochenen Vorkehrungen treffe, eben Highpeak die Bodennaht abdichten, eine Plane drunter legen, dann sind diese Zelte für solche gelegentlichen Gartenübernachtungen, finde ich die super. Zum Campen würde ich sie persönlich nicht mitnehmen, weil im Garten, wenn das passiert, was mir damals als Kind passiert ist, es kommt ein Gewittersturm, das Zelt zerfetzt, dann gehe ich halt ins Haus. Ja. Wenn mir das beim Campen passiert, ja, wo gehe ich dann hin? Lege ich mich ins Auto. Und wenn es ein Campingurlaub ist, dann kann ich in den nächsten Laden kaufen, mir ein neues Zelt kaufen.
Ja.
Also das würde ich nicht machen.
Also 2 Wochen Norwegen oder Italien, da
ist das definitiv also nicht gemacht. Und das ist aber klassischer Outdoor-Einsatz. Ja, also auf keinen Fall. Zumal, also was man ja berücksichtigen muss, ist auch das im Intro gesagt, zum Teil das Zelt ja 400, 500, 600 Euro kosten. Wir haben die Erfahrung gemacht, wirklich gute, funktionelle, sturmfeste, nässefeste Treckenzelte bekommt man schon für unter 200 Euro.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was muss man denn ausgeben, um länger Spaß zu haben?
Ja, weniger als 200 Euro. Also wir haben da 2 Favoriten. Das eine ist das Vango Scarfell 200, ein leichter Tull. Der bietet 2 Personen ausreichend Platz, wiegt aber auch nur 2,5 Kilo, steht super im Wind. Robustes Bodenmaterial. Im ähnlichen Preisbereich, da hat Robens noch einen Kuppelzelt. Das hat dann die 2 Türen, bisschen kürzere Liegelänge, steht auch sehr gut im Wind. Und von dem Vango-Zelt gibt es auch noch eine größere Variante, die heißt dann Vango Scarfell 300 Plus, bekommt man für 200 Euro. Das ist ein Kuppelzelt, ein Tunnelzelt, das vorne eben noch einen dritten Bogen hat, das so eine große Apsis ausstellt.
Ja,
das ist nicht nur ein super Trekkingzelt, wenn man mehr Platz möchte, dafür auch bereit ist, halt 3,5 Kilo zu tragen, sondern das ist auch ein fantastisches Campingzelt.
Okay, weil er richtig Platz drin ist.
Genau.
Genau, ja.
Die lassen sich alle drei Zelte lassen sich einfach aufbauen, bieten einen vernünftigen Wohnkomfort. Damit kann man wirklich schon glücklich werden. Und ich wäre damals froh gewesen, dass es so gute Zelte für das Geld schon gibt.
Ja. Okay. Ja, gut, Frank. Dankeschön. Dann haben wir, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Bild davon, wofür Zelte für 40 Euro sich eignen und wofür sie sich definitiv überhaupt gar nicht eignen. Und ganz spannend finde ich auch, dass man doch mit dem einen oder anderen einfachen Trick da schon noch ein bisschen was bewegen kann, um nicht nur zwei Nächte Spaß dran zu haben, sondern vielleicht auch zwei Wochen, aber halt lieber nur im eigenen Garten statt auf der Hardanger Widder oder sowas.
Genau. Und da hätte ich vielleicht auch noch einen grundsätzlichen Tipp für Einsteiger. Also man sieht ganz, ganz häufig, dass die Zelte einfach nur hingestellt werden und nicht abgespannt werden mit den Heringen. Macht euch bitte die Mühe und spannt die Zelte sauber ab. Weil wenn sie einfach nur dastehen, da genügen schon ganz, ganz leicht die Böen und das Zelt liegt dann platt auf dem Boden. Ja. In Kombination mit einem Regen kann das dann dazu führen, dass alles, was im Zelt liegt, platt klatschnass ist. Und bei solchen Situationen passiert es einfach auch häufiger, dass das Gestänge bricht. Und wenn so ein Fiberglasgestänge bricht, das sind ganz scharfe Bruchkanten. Und weil diese Materialien ja eh nicht so robust sind, besteht die Gefahr, dass danach das Zelt einfach komplett zerfetzt ist.
Ja.
Deshalb nutzt die Heringe. Beim Decathlon-Zelt waren nur 8 Heringe dabei. Also da lohnt es sich auf jeden Fall noch mal ein paar Euro für neue Heringe zu investieren. Bei allen drei Zelten waren einfache Stahlnägel dabei, die für harte Böden völlig ausreichend sind. Ich würde sie aber noch für etwas weichere Böden um Heringe ergänzen, die entweder ein V-Profil haben, manche haben so wie so ein Y-Profil oder ein X-Profil. Ja. Die haben einfach mehr Haltekraft in weichen Böden.
Ja. Das ist, glaube ich, ja sowieso sinnvoll, dass man immer ein bisschen ein Sortiment verschiedener Heringe und Erdnägel dabei hat, gell?
Genau.
Reagieren kann.
Ja. Ja.
Gut, danke Frank für die Geschichte und schauen wir mal, was beim nächsten großen Zelttest bei euch rauskommt. Vielleicht nehmt ihr mal ein 40-Euro-Zelt zum Spaß mit dazu und stellt es auch mal vor die Windmaschine, um mal zu sehen, was passiert.
Genau, also Windmaschine klappt ja dieses Jahr leider nicht.
Nee, das klappt dieses Jahr nicht. Nee.
Wegen den Reisebeschränkungen. Ja. Wir hoffen aber, dass noch stürmische Tage kommen werden. Ja. Dann können wir die Zelte aufstellen. Wir kennen hier in der Gegend eine Bergkuppe, wo es bei kräftigem Wind dann schon auch mit weit über 100 Kilometer pro Stunde bläst.
Okay, schauen wir mal, was sie aushalten.
Genau, genau.
Ja. Gut.
Ja, jetzt bei den drei Zelten war es schon so. Also wir hatten, ich konnte es ja beobachten, eben bei den leichten Böen, da hat man schon gemerkt, dass sie sich schon kräftig bewegen. Also arg viel mehr durfte da nicht kommen.
Okay, danke Frank.
Ja, bitte.
Ja, viel mehr Infos noch rund ums Thema Camping und Zelte und Outdoor-Zubehör, inklusive unserer sehr aufwendigen und wirklich harten Tests, findet ihr auf unserer Webseite. Ein paar passende Links dazu gibt es in den Shownotes. Die Ausgabe des WDR-Magazins Markt, an der Frank als Testexperte mitgearbeitet hat, findet ihr in der WDR-Mediathek und auch diesen Link gibt's in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch entweder gleich hier als Podcast oder auch den Newsletter auf unserer Webseite. Ihr findet das Outdoor-Magazin natürlich auch bei Facebook und Instagram sowie jeden Monat neu am Kiosk oder als Abo in eurem Briefkasten. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Hauptsache raus.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.